Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. In dieser Woche ist der Westen ein ganzes Stück von Israel abgerückt. In New York gab es eine sogenannte Zwei-Staaten-Konferenz, auf der mehr als 30 Staatschefs und Außenminister einen sofortigen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas forderten und neue Verhandlungen über eine Zwei-Staaten-Lösung in Nahost. Große westliche Länder wie Großbritannien, Frankreich, Kanada oder Australien, aber auch kleinere wie Belgien, Malta und Luxemburg verkündeten ihre Anerkennung für einen Staat Palästina. Italiens Regierungschefin Meloni warf Israel vor der UN-Vollversammlung vor, im Gazastreifen ein Massaker unter Zivilisten anzurichten. Und die EU-Kommission wirbt gerade bei den EU-Ländern für ein, wie sie selbst sagt, robustes Sanktionspaket gegen Israel. Über all das wollen wir reden mit Pierre Heumann, unserem Korrespondenten in Israel. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Arndt.
Herr Heumann, in den letzten Tagen gab es international eine regelrechte Anerkennungswelle für einen künftigen Staat Palästina. Ist das ein heftiger Schlag ins Gesicht für Israel oder wie geht man dort damit um?
Es ist ein Schlag ins Gesicht der Regierung und eigentlich des Landes. Wobei ich möchte vielleicht gleich zu Beginn sagen, dass während sich die Welt für eine Zwei-Staaten-Lösung einsetzt, ist eigentlich die Begeisterung für eine Zwei-Staaten-Lösung sowohl in Israel als auch bei den Palästinensern sehr gering. Es gibt keine Mehrheit dafür. Aus ähnlichen Gründen eigentlich. Erstens ist das gegenseitige Misstrauen enorm. Das muss ich, glaube ich, nicht näher erklären. Nach Terrorwellen in Israel und nach dem Krieg jetzt in Gaza und dem Angriff der Hamas im Oktober 23 versteht sich das von selbst, dass das Misstrauen gegenseitig gewaltig ist. Die Angst vor einem Staat Palästina ist in Israel sehr hoch aus Sicherheitsgründen. Man muss sich vorstellen, wenn das käme, dann würden Palästinenser sehr nahe am internationalen Flughafen von Tel Aviv stehen, dem Ben-Gurion-Flughafen. Das wäre sehr ungemütlich für die Offenheit des Landes. Also man könnte dann unter Umständen weder ein- noch ausreisen, wenn die Palästinenser das wollen, die dort sehen. Das ist etwa wie wenn man auf dem Uetliberg in Zürich steht und auf der anderen Seite Küsnacht. Das wäre etwa die Distanz. Also das wäre ungut, wenn dort ein Feind steht.
Allerdings stehen die Palästinenser ja jetzt auch schon dort.
Genau, aber sie sind streng überwacht von den Israelis. Also die israelischen Soldaten, die haben das ziemlich genau im Griff. Und diese Woche haben sie ein Raketenlager entdeckt. Die Raketen haben wohl einen Zweck, auf Israel geschossen zu werden. Für Israel ist das eine ungemütliche Vorstellung. Und die Palästinenser sagen sich, na, man hat uns schon so viel versprochen. Und dann wurde es eigentlich immer schlimmer. Das auf beiden Seiten ist die Begeisterung für eine Zwei-Staaten-Lösung sehr gering.
Nun gab es in dieser Woche diese Anerkennungswelle für Palästina. Was haben denn diese Erklärungen ganz praktisch für Folgen?
Eigentlich keine. Es ist erstens mal ein Symbol der Welt für die Palästinenser, um ihnen zu sagen, ihr seid nicht allein. Es ist ein Symbol auch für die Isolation Israels, weil Israel diese Zwei-Staaten-Lösung nicht will. Es ist auch nicht klar, welche Bedingungen die Palästinenser erfüllen müssten. Also sicher ist, dass die Israelis mit dem Krieg in Gaza aufhören müssten, aber unklar ist, was müssen die Hamas in Gaza, was müsste die als Vorleistung erbringen. Es wurde zwar erwähnt, Freilassung der Geiseln und Entwaffnung und Abdanken, also quasi keine Kontrolle mehr in Gaza ausüben, aber das ist alles sehr vage. Deshalb kann man eigentlich nicht mehr als ein Symbol dahinter sehen. Zudem ist unklar, was das für ein Staat sein soll. Also wo sollen die Grenzen verlaufen? Da gibt es verschiedene Vorstellungen, die sich zum Teil widersprechen. Wer kann das überhaupt regieren? Also die Regierung in Ramallah, der Palästinenser, die ist sehr schwach. Kommt hinzu, dass die Feindschaft zwischen der Fatah in der Westbank und der Hamas im Gazastreifen, die ist abgrundtief. Vor einigen Jahren, da gab es einen Bürgerkrieg in Gaza, als die Hamas die Macht übernahm und dann die Fatah herauswarf. Da wurden einige hundert getötet, Palästinenser von Palästinensern getötet. Im Moment kann man sich nicht vorstellen, dass die je in nächster Zeit, dass sie wieder gemeinsam ein Land regieren oder dass sich die Hamas unter die Kontrolle der Fatah stellt. Das ist im Moment nicht absehbar.
Ist denn die immer wieder erwähnte Zwei-Staaten-Lösung irgendwo konkret schriftlich beschrieben worden?
Mehr als einmal. Das begann schon in den späten 30er Jahren. Und diese Teilungspläne wurden von den Arabern und später von den Palästinensern immer wieder abgelehnt. Das letzte Mal, dass es konkret war, war 2007. Ehud Olmert, als er Premierminister war, hat den Palästinensern praktisch die ganze Westbank angeboten. Ich sage praktisch, etwa 95%. Und die restlichen 5%, da hätten die Palästinenser einen Gebietsaustausch, eine Kompensation bekommen. Weiterhin hätten sie Jerusalem, also Ostjerusalem, als Hauptstadt bekommen. Aber die Palästinenser haben das abgelehnt, weil sie wollen alles und sie haben auch Angst vor Kompromissen.
Gab es aus Ihrer Sicht verpasste Chancen, die die Palästinenser nicht ergriffen haben, um einen eigenen Staat zu bekommen?
Es gab mehrere Chancen, die sie verpasst haben, und zwar über Jahrzehnte. Der ehemalige Außenminister Abba Eban hat mal gesagt, die Palästinenser verpassen nie eine Chance zu verpassen. Das war schon vor einigen Jahrzehnten, das hat sich aber nicht geändert.
Und weshalb verpassen die Palästinenser so viele Chancen? Was meinen Sie, steckt dahinter?
Weil sie eigentlich nicht bereit sind, einen Kompromiss einzugehen. Also beginne mal bei der Hamas, die akzeptiert den Staat Israel nicht. Also kann sie auch eine Zwei-Staaten-Lösung nicht akzeptieren, weil sie akzeptiert nur einen Staat, den ihren. Das ist der eine Grund. Ein weiterer Grund ist, dass der Abbas damals Angst hatte, einen Kompromiss einzugehen, weil das innenpolitisch nicht populär war und sehr umstritten war und immer noch ist.
Israel sagt nun, die Anerkennung Palästinas durch so viele westliche Staaten zum jetzigen Zeitpunkt sei ein Geschenk für die Hamas. Andererseits sind diese Staaten, die jetzt diese Anerkennung ausgesprochen haben, keine Unterstützer der Hamas. Und sie haben es auch mit einer anderen Intention getan, nämlich auf einen Waffenstillstand hinzuwirken. Das heißt, sehr viele Staaten in der Welt wollen, dass Israel und die Hamas sich an den Verhandlungstisch setzen und über einen Waffenstillstand sprechen. Wie steht Israel dazu?
Israel fordert die Freilassung der Geiseln und die Entwaffnung der Hamas. Das ist das eine. Das wurde von einigen Staaten auch gesagt, aber der Druck ist eindeutig auf Israel, dass sie mit dem Krieg aufhören, und zwar bedingungslos, also quasi am liebsten schon morgen. Und es ist unklar, welche Gegenleistung von der Hamas gefordert würde. Man darf nicht vergessen, die Hamas hat den Krieg am 7. Oktober 2023 begonnen mit einem Angriff auf Israel, und die Armee der Hamas ist zwar besiegt, aber gibt immer noch Hamas-Zentren in Gaza, die gefährlich sein könnten.
Nun gibt es Vorwürfe, dass im Gazastreifen Zehntausende, wenn nicht gar Hunderttausende Menschen hungern und auch verhungern könnten, wenn nicht bald mehr Lebensmittel reinkommen und die Kämpfe aufhören. Die Regierung Netanyahu scheint das kalt zu lassen. Wie steht die israelische Gesellschaft dazu?
Also erstens muss ich sagen, dass die Empathie für die Palästinenser in Israel sehr begrenzt ist. Das hängt wieder mit dem Punkt zusammen, den ich eingangs erwähnt habe, der brutale Übergriff der Hamas am 7. Oktober. Und das war traumatisch aus mehreren Gründen für die israelische Bevölkerung. Und das ist nach wie vor ein Trauma. Das wird im Westen, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Die Intensität dieser Erfahrung damals, die wird auch in den Medien täglich wiederholt und an Beispielen gezeigt, wie brutal die Hamas damals vorgegangen ist. Die Hamas werde nicht als Freiheitskämpfer angesehen, sondern einfach als Terrorbande. Deshalb ist die Empathie mit dem, was in Gaza vor sich geht, sehr begrenzt. Kommt dazu, dass die Medien viele Bilder aus Gaza nicht zeigen oder nur ganz so quasi Luftaufnahmen, wo man den Schaden quasi so makromäßig sieht, also nicht im Detail. Die Individuen, die darunter leiden, kommen praktisch nicht zu Wort in den Medien. Das heißt, die Israelis haben kaum Gelegenheit, sich mit dem zu identifizieren oder eine Empathie zu entwickeln. In Israel stellt man sich auf den Standpunkt, dass es eigentlich genügend Nahrungsmittel gibt, aber dass die Hamas die beschlagnahmt und irgendwo in den Tunnels versteckt und für sich behält, um eben im Ausland die Bilder zu produzieren und die Meldungen zu produzieren, die ihnen nützen, um das Anti-Israel-Image zu pflegen und zu verstärken.
Nun hat die EU-Kommission Sanktionen gegen Israel vorgeschlagen, wegen des Vorgehens im Gazastreifen. Sollten diese Sanktionen beschlossen werden, wie gefährlich wäre das für Israel?
Das wäre wirtschaftlich ziemlich gefährlich und auch unangenehm, weil die EU ist der wichtigste Handelspartner für Israel, also wichtiger als die USA. Die EU ist der wichtigste Partner für Technologie, also die ganze Hightech-Nation, Startup-Nation, die ist darauf angewiesen, mit Europa zusammenzuarbeiten. Deshalb wäre das ziemlich heftig für die Wirtschaft. Netanyahu hat letzte Woche in einer Rede, die ziemlich viel zu reden gab, hat er gesagt, Israel müsse zum Sparta werden, also eine hochgerüstete Nation, die auf den Krieg konzentriert ist, um autonom zu sein, also um nicht von den Rüstungsimporten aus anderen Ländern abhängig zu sein, müsse man das vermehrt selber produzieren.
Über die aktuellen Entwicklungen im Nahostkonflikt sprach ich mit Pierre Heumann, unserem Korrespondenten in Israel. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Heumann.
Ich danke Ihnen, Frau Arndt.